Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Berlin Mitte Talk, dem Podcast von Politik und Kommunikation. Es läuft die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause, deren Beginn auch das Ende eines sehr ereignisreichen ersten Halbjahres bedeutet, insbesondere für Bundeskanzler Friedrich Merz und seine CDU. Darüber möchte ich heute sprechen mit einem der profiliertesten Experten für Konservatismus und die bürgerliche rechte Mitte in Deutschland, Thomas Biebricher, Professor für politische Theorie, Ideengeschichte und Theorie der Ökonomie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Thomas, ich habe dich als Konservatismus-Experte angekündigt, aber das ist ursprünglich gar nicht dein Forschungsgebiet. Promoviert hast du nämlich zur Theorie des Neoliberalismus. Da werden wir vielleicht später noch darauf eingehen, inwieweit Konservatismus und Neoliberalismus artverwandt sind. Wahrscheinlich im angloamerikanischen Raum ein bisschen mehr als hier im deutschen. Aber jüngst hast du zwei lesenswerte Bücher zum Konservatismus geschrieben. Geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus und danach später noch Mitte-Rechts, was eine historisch-systematische Analyse und ein Vergleich konservativer Parteien in den drei europäischen Ländern Italien, Frankreich und Großbritannien ist. Und vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Wie würdest du Konservatismus definieren und welche Spielarten gibt es?
Ja, also das ist natürlich eine große Frage. Und in der politischen Theorie neigt man dazu, das immer in Bezug auf Kontexte zu beantworten, weil der Konservatismus sehr reaktiv verfasst ist, also immer auf irgendwelche Herausforderungen reagiert. Und deswegen sagt man immer, es kommt immer auf den Kontext an und welche Herausforderungen da kommen. Aber wenn man versucht, da was Allgemeines herauszudestillieren, dann würde ich sagen, es geht im Endeffekt um zwei entscheidende Punkte, um die es geht, bei Konservativen jeglicher Spielart, würde ich sogar sagen. Also einmal geht es darum, eben Dinge zu bewahren. Das steckt ja natürlich schon im Namen drin. Und das ist der Ausgangsimpuls, glaube ich, in allen Spielarten des Konservativen. Und die Frage ist natürlich immer, was genau zu bewahren ist, weil es greift zu kurz zu sagen, es ist einfach nur der Status quo, weil es eben in jedem Status quo Aspekte gibt, die auch hartgesottene Konservative jetzt nicht unbedingt erhalten wollen. Und meine Antwort darauf ist zu sagen, da geht es immer um eine Vorstellung von einer natürlichen Ordnung. Irgendwas, was natürlicherweise der Fall ist und deswegen auch erhaltenswert ist. Und das schwebt Konservativen meistens ein bisschen vage vor. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie man geprägt ist. Manchmal ist es religiös geprägt, muss aber nicht notwendig sein. Manchmal macht man auch an der Verfasstheit des Menschen fest, was da genau das Natürliche und deswegen auch das Unverfügbare in gewisser Weise sein soll. Aber jedenfalls ist das der Ausgangspunkt meiner Ansicht nach von allem konservativen Denken und Handeln, dass man das Gefühl hat, da gibt es irgendwas in der Welt, das nicht zur menschlichen Disposition gestellt sein darf und das, weil es natürlicherweise so ist, auch bewahrt werden muss. Und dann gibt es solche Erfahrungen, dass sich das nicht bewahren lässt eben immer. Daran kann man dann, glaube ich, aufzeigen, wo so das Konservative dann auch in sein anderes Rechts davon kippt. Aber zunächst noch das Zweite, der zweite Punkt, der Vollständigkeit halber, der genauso wichtig ist, meiner Ansicht nach. Also, und das ist der, meiner Ansicht nach, antirevolutionäre Impuls, der dem Konservatismus zugrunde liegt. Ja, das kann man etwas gelehrter ausdrücken und kann sagen, wenn es schon Wandel geben muss, also wenn sich der Status quo eben nicht zementieren lässt, was Konservativen eigentlich schon immer relativ klar ist, dann muss sich dieser Wandel zumindest schrittweise vollziehen, also inkrementell, und muss eigentlich auf der Basis bestehender Erfahrungen sich vollziehen und muss eigentlich auf das aufbauen, was sich bewährt hat. Ja, also Institutionen müssen möglicherweise erneuert und reformiert werden, aber die sollen eben nicht einfach dann abgetragen werden, sondern man muss mit dem Neuen auf das Bestehende aufbauen. Und da kommt auch wieder eine Vorstellung von Natürlichkeit in den Blick, weil das sind natürliche Wachstumsprozesse, die eigentlich diesem Ideal am nächsten kommen eigentlich. Und das beides kommt zusammen, meiner Ansicht nach. Ne? Also man muss schon wissen, was man bewahren will, sondern einfach nur sozusagen den Fortschritt oder die Entwicklungen oder die Dynamik abbremsen. Das allein scheint mir ein bisschen zu wenig zu sein. Aber genau, das wäre in möglichst kurzer Zeit irgendwie dargestellt, was ich unter Konservatismus verstehe.
Okay, das heißt, du begreifst Konservatismus nicht nur als ein reines Gegenprogramm zum gesellschaftlichen Progressivismus, sondern es hat auch einen eigenen Wesenskern. Kann man trotzdem vielleicht sagen, dass Konservatismus als politische Ideologie aus sich heraus weniger tragfähig ist, wie zum Beispiel der Liberalismus und der Sozialismus, sondern primär in Abgrenzung zu den jeweils anderen Gegenideologien funktioniert?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, finde ich. Also es ist natürlich schon so, dass auch Sozialistinnen und Sozialisten und Liberale sich immer auch in Abgrenzung von anderen Weltanschauungen natürlich definieren, aber das ist wesentlich ausgeprägter im Fall des Konservatismus. Ich habe es anfangs schon angedeutet, weil Konservative eigentlich immer erst so richtig auf den Plan gerufen werden, in dem Moment, wo es konkrete Herausforderungen gibt, wo es reformistische oder sogar revolutionäre Unternehmungen im buchstäblichen oder im symbolischen gibt. Und dagegen zu wirken und darauf zu reagieren, das ist schon sehr entscheidend für den Konservatismus, der eigentlich, also es gibt manche Kolleginnen und Kollegen von mir, die sagen, also eigentlich fängt auch der Konservatismus erst an, theoretisch zu denken in Reaktion auf bestimmte Herausforderungen. In dem Moment, wo Liberale oder Sozialisten sagen, wir wollen eine egalitäre Gesellschaft schaffen, da fängt der Konservatismus an. Das bringt den Konservatismus ins Denken sozusagen und dann fallen ihm ein Argumente, warum denn gesellschaftliche Hierarchien beispielsweise so wichtig sind. Oder wenn es Leute gibt, die sagen, man muss das Familienbild anders sehen, dann kommen Konservative erst drauf, darüber nachzudenken, warum eben Mann, Frau, Kinder das Idealbild von Familien darstellen. Und das macht schon einen großen Unterschied tatsächlich eben. Also weil wir sehen es dann eben auch jetzt abgesehen vom Intellektuellen, wir sehen es natürlich bei konservativen Parteien, die das ja auch in gewisser Weise, also sich das ja auch selbst zugute halten, eben nicht Programmparteien zu sein und eben nicht die ganze Zeit Überlegungen anzustellen, was man denn nun alles machen und erreichen will, sondern eben sagen, wir fahren auf Sicht, wie man gerne mal sagt, aber wir agieren pragmatisch und also zwangsläufig reagieren wir auch ein Stück weit auf das, was um uns herum passiert. Also weil wir auch ein gewisses Misstrauen hegen gegenüber so einer gestaltenden Vernunft, die sich immer schon überlegt, was sie alles umsetzen will, so der Geist des Progressiven eben, ne? Und da ist es eher so die skeptische Haltung, die sagt, da sind wir uns nicht so sicher, das wollen wir nochmal genau uns anhören. Und dann fällen wir ein Urteil, aber eben, ne, erfahrungsbasiert und mit einer guten Prise Pragmatismus.
Ist Friedrich Merz ein klassischer Konservativer? Also er wird ja immer in den Medien als jemand aus der Bonner Republik, transatlantiker, rheinischer Kapitalismus, eigentlich das, was im bundesrepublikanischen Duktus immer dem Konservatismus zugeschrieben wird. Würdest du sagen, er passt da absolut rein in dieses, wie du es gerade beschrieben hast?
Also ja und nein, würde ich sagen. Also weil auf der einen Seite ist es schon so, dass Merz schon noch ein Christdemokrat in gewisser Weise alter Schule ist, würde ich sagen. Also einfach generationell gesehen auch. Und wie er sozialisiert worden ist in die CDU, das ist ja noch die Ära Kohl eben, ne? Also die für ihn, glaube ich, wirklich in seiner Sozialisation prägend ist. Und gleichzeitig ist er aber jemand, der sozusagen groß geworden ist, also jetzt im metaphorischen Sinn, in den 90er Jahren. Und das ist eine Zeit, wo in der CDU es so ein bisschen unklar ist, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und es gibt noch diese alten, sehr christdemokratischen Traditionen, die von jemanden wie Norbert Blüm insbesondere verkörpert werden, also der Arbeitnehmerflügel, der also traditionell eine große Rolle gespielt hat, eben für die Christdemokratie, der da aber schon in so einen Schlingerkurs reinkriegt und da schon etwas stärker an der Hand gedrängt wird und durch den aufkommenden Neoliberalismus und auch die Affinität, die Leute wie Merz beispielsweise zu neoliberalen Vorstellungen entwickeln in den 90er Jahren, dadurch ein Stück weit auch an der Hand gedrängt wird. Und in meiner Lesart ist es schon so, dass, also wenn ich die Wahl hätte, ob Friedrich Merz, also das ist eine falsche Gegenüberstellung wahrscheinlich, ne, aber wenn ich die Wahl treffen müsste, ob Merz eher neoliberal oder konservativ ist, hätte ich gesagt, er ist eher ein Neoliberaler als ein Konservativer. Also weil ihm das, glaube ich, wesentlich näher liegt. Ich glaube, die Merz-CDU oder die CDU, die Friedrich Merz wollte, war die vom Leipziger Programm aus dem Jahr 2003, also inklusive Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Und all das, was da sonst noch an neoliberalen Vorstellungen drin stand. Also, und ich glaube, in gewisser Weise ist er CDU-Mann alter Schule, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht eben, ne?
Also ich würde dir wahrscheinlich inhaltlich programmatisch zustimmen, wenn man sich den Oppositionspolitiker Merz anschaut. Aber wenn wir mal auf den bisherigen Kanzler Merz schauen, dann kann man ja wahrscheinlich schon so eine Art Wandlung erkennen. Ihm wurde ja vielfach vorgeworfen, schon vor seinem Amtsantritt eigentlich umgefallen zu sein, Wahlversprechen zu brechen, allen voran, was das Einhalten der Schuldenbremse angeht, aber auch beispielsweise die Taurus-Lieferung an die Ukraine oder jetzt ein aktuelles Beispiel, die Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte. Es spricht all das nicht dann doch dafür, dass er eher, wie du es vorhin beschrieben hast, einen vorsichtig pragmatischen Zugang hat, wenn er jetzt tatsächlich dann in Regierungsverantwortung ist?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist aber schon, ich würde sagen, ein erzwungener Pragmatismus. Und natürlich, also geht auch Neoliberalismus nicht immer mit Prinzipientreue einher. Das wissen wir auch. Also auch Ronald Reagan hat also über das größte Defizit bis zu Donald Trump, glaube ich, residiert in den USA oder eins der größten Defizite. George W. Bush war auch noch relativ weit vorne dran, glaube ich, trotz aller neoliberalen Begeisterung. Aber es ist natürlich, also der eigentliche Punkt von dem, was du sagst, ist natürlich schon, dass man ja ganz massiv Wahlkampf betrieben hat, noch mit einem Bekenntnis zur Schuldenbremse, mit so ganz, ganz, ganz leisen Zwischentönen, die man danach dann erwähnt hat als Beleg dafür, dass man es alles nicht so gemeint hat. Aber das kann man ja nicht richtig ernst nehmen. Also es war natürlich schon klar, dass man ein Bekenntnis dazu abgeben wollte zur Schuldengrenze, aber man muss das auch so deutlich sagen. Ich glaube, also an der Führungsspitze der CDU war, glaube ich, schon einigen Leuten klar, dass es relativ schwer werden würde, die Aufgaben zu stemmen, die sich in der Regierung stellen würden, wenn man dabei auch noch die Schuldenbremse einhalten wollen würde. Und von daher ist ein gehöriger Schuss Pragmatismus, aber ich, wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass das richtig gut gemanagt worden ist von Seiten der CDU, weil man damit ja ganz viel so von dieser Honeymoon-Phase, von der man gerne ja mal spricht, bei Regierungen, die am Anfang eben so ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss haben bei der Bevölkerung, den hat man ja von vornherein verspielt gehabt. Also, und man hat praktisch bei Null angefangen, eigentlich ohne jeden Bonus, weil man gleich am Anfang eben, also diese doch massive Kehrtwende eben hatte, noch bevor man eigentlich, also die Regierung überhaupt gebildet hatte. Und das ist nicht, aus einer strategischen Sichtweise ist es nicht gut gemanagt worden. Also da hätte man vorher auf jeden Fall deutlicher machen müssen, meiner Ansicht nach, dass man da ein bisschen offener ist eben. Ne? Also weil man sich doch so sehr festgelegt hat, also wenn man jetzt nicht so ganz, ganz, ganz genau hingehört hat, musste man ja zum Eindruck gelangen, dass die Schuldengrenze doch relativ fest steht. Und das ist schon eine schwere Hypothek, meiner Ansicht nach. Also das ist jetzt auch so ein bisschen, also es ist verschüttete Milch sozusagen, ja, und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aber ich finde schon, dass es eine Hypothek, die diese Regierung wirklich von Anfang an mit sich rumgetragen hat. Und wie gesagt, also dieser Vertrauensbonus, der Regierung gerne mal begleitet die ersten paar Monate, der war schon vor dem Regierungsantritt aufgebraucht, meiner Ansicht nach. Und das hat man, wie gesagt, hat man nicht gut gemanagt, meiner Ansicht nach.
Das Management ist auf einer, aber trotzdem, wenn man jetzt sich inhaltlich die Grundlagen der Entscheidung anschaut, es ist ja doch mehr als nur Opportunismus oder erzwungener Pragmatismus, sondern man kann es natürlich auch gerade aus einer konservativen Geisteshaltung mit ja einer Idee von staatspolitischer Verantwortung begründen, für die man dann die vermeintlichen Ideale opfert. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Wesen der Union, dass man wirklich prinzipienfest nur in der Opposition sein kann, weil man in der Regierung dann doch aus seiner konservativen Wurzel heraus pragmatisch herangeht. Also beispielsweise die CDU-Regierungschefs in den Ländern waren ja schon von Anfang an oder schon seit längerem für die Lockerung der Schuldenbremse. Und Merz hat ja nur ob seines Wahlkampfes daran festgehalten, da den Hardliner zu geben.
Das stimmt. Und deswegen müsste man natürlich sagen, also wenn es um staatspolitische Verantwortung geht, dann hätte man die natürlich auch schon mal in der Opposition an den Tag legen können. Es wäre nicht so Schlechtes gewesen, also weil dann hätte man früher auch schon die Dinge angehen können. Also und aus staatspolitischer Perspektive wäre das ja eigentlich wünschenswert gewesen. Je früher, desto besser, würde man ja eigentlich denken. Aber gut, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon ausführlich besprochen worden, glaube ich, in alle Richtungen. Der grundsätzliche Punkt stimmt schon ein Stück weit. Ich glaube, es betrifft alle Parteien, ehrlich gesagt auch. Also natürlich schleift sich da vieles ab in dem Moment, wo man in Regierungsverantwortung ist. Und man darf nie vergessen, dass wir es ja gerade mit einem System zu tun haben, in dem Parteien einfach nie alleine regieren und auch nicht immer ihre Wunschkoalitionen kriegen und allein dadurch natürlich schon Reibungsverluste entstehen. Also und es ist jetzt im Fall von CDU und SPD, ist es ja noch deutlicher, weil auch das hat die CDU meiner Ansicht nach nicht ausreichend, also gewürdigt im Vorfeld, was für eine starke Verhandlungsposition eigentlich die SPD haben würde, dadurch, dass sie der einzige mögliche Partner war. Und vor dem Hintergrund eben anzukündigen, dass man alle möglichen Wenden ins Werk setzen würde, es war, ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll, also vielleicht war es ein bisschen naiv, aber auf jeden Fall war es keine schlaue politische Kommunikation. Und wie gesagt, also man kann schon natürlich auch gerade bei konservativen Parteien sehen, dass die im Regierungsmodus doch also eine gewisse Elastizität an den Tag legen, also was so Prinzipien und so weiter angeht. Und man kann ja auch sagen, ne, man kann ja auch wirklich sagen, und das ist ja auch schon in den letzten Monaten immer mal wieder so angeklungen, dass es eigentlich eine geheime Stärke eigentlich der Konservativen ist, dass man eben an einem bestimmten Punkt sagt, wir haben immer das und das und das behauptet, aber die Lage hat sich geändert, jetzt behaupten wir das. Und das ist der neue Status quo, das verteidigen wir jetzt.
Das gilt ja eigentlich seit Adenauer, oder? Das
ist ja, genau,
mein Geschwätz von gestern.
Genau. Der Klassiker. Genau, aber es geht mich gerne in mein Geschwätz von gestern an. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen man das aufzeigen kann, wo das passiert bei Konservativen. Und wie gesagt, also das kann natürlich auch wirklich, das kann eine sehr wichtige und ich finde insgesamt so aus einem systemischen Blickpunkt hilfreiche Rolle spielen, wenn man so eine Partei hat, die jetzt nicht ganz so festgelegt ist. Ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, für CDU, CSU ist es mittlerweile problematischer, diese Rolle zu erfüllen. Deshalb, weil es eben andere Akteure am rechten Rand gibt, die das sofort natürlich nutzen und zeigen oder versuchen zu zeigen, schaut euch an, die Konservativen reden nur das und das und das. Aber wenn es dann ans Handeln geht, dann machen sie es so wie alle anderen. Und die einzige Alternative, darauf spielen wir natürlich an, sind eigentlich wir eben vom rechten Rand, die wir natürlich auch nie das Problem haben, in irgendeiner Regierung zu landen. Aber ich glaube schon, das ist ein Riesenunterschied. Also wenn man jetzt sagt, das haben Konservative immer so gemacht, ja genau. Aber ich glaube, in der Ära Kohl, da gibt es zwar natürlich immer so bei dem Versuch, eine republikanische Partei zu etablieren und so weiter, aber es gibt wirklich keine etablierte rechte Konkurrenzpartei natürlich dazu. Und da kann man sich das eher leisten, glaube ich, als wenn man tatsächlich einen etablierten Konkurrenten rechts von sich stehen hat eben. Und das ist das Problem für ganz viele konservative Parteien in der rechten Mitte in Europa oder auch anderswo, dass es eben fast überall eben diese etablierten Konkurrenten rechts von denen gibt eben, die von solchen Kehrtwenden stark profitieren können, die auf jeden Fall also sehr empörungsträchtig ausschlachten können.
Deine These ist ja, dass die Union für die Stabilität der bundesdeutschen Demokratie wahrscheinlich die wichtigste Partei ist, weil sie halt eben diese Scharnierfunktion hat. Magst du das vielleicht ein bisschen stärker erläutern, warum gerade die Union diese Schlüsselrolle hat?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, weil, also aus zwei Gründen, also man kann auch länger darüber sprechen, aber ich will es an zwei Punkten festmachen. Also einmal ist es natürlich schon so, dass in der rechten Mitte die Parteien positioniert sind, die in gewisser Weise die Gatekeeping-Rolle gegenüber rechts versehen. Und an denen hängt es ganz stark, wie stark Positionen, bestimmte Rhetoriken in die Mitte einwandern. Ja, aber das ist mittlerweile ganz gut belegt eben, ne, in dem Moment, wo, also wenn jetzt beispielsweise jemand von CDU, CSU anfangen würde, über Remigration zu sprechen, ein belasteter Begriff, im Moment identifiziert mit rechtsradikal, rechtsextremistischen Positionen, würde ich sagen. In dem Moment, wo irgendjemand diesen Begriff verwenden würde von CDU, CSU, würde der eine Aufwertung und natürlich eine Legitimierung auch ein Stück weit erfahren und eine Normalisierung, von der dann immer die Rede ist. Und dadurch wird es auf jeden Fall akzeptabler werden, eben auch für Wähler und Wählerinnen, die sich der Mitte zurechnen, sich für solche Vorstellungen zu öffnen. Ja, und die Akteure natürlich genauso, in dem Moment, wo es Zusammenarbeit gibt mit Rechtsaußenakteuren und so weiter, dann hat das eben auch diese Normalisierungsfunktion. Und von daher spielen die in dem Moment, wo wir es ja in allen möglichen politischen Systemen eben natürlich mit erstarkenden Rechtsaußenkräften zu tun haben, spielen die Konservativen da als Gatekeeper schon eine sehr zentrale Rolle. Also es sind nicht die einzigen, die dafür verantwortlich sind. Ja, also ich meine, es würde auch, könnte auch sein, dass SPD-Leute von Remigration anfangen zu sprechen. Aber es ist schon in erster Linie sind es die Konservativen, denen die Rolle zufällt, würde ich sagen. Und die zweite Bedeutung, die ist ein bisschen allgemeiner, würde ich sagen. Also Es geht ein bisschen darum, wie ja sehr dynamische liberale Demokratien, und liberale Demokratien sind dynamische Gesellschaften, in denen sehr viel passiert, also in denen sich sehr viel Wandel vollzieht, auch wenn Konservative eben nicht immer wollen, dass es so und so passiert. Aber das ist nun mal so, es sind sehr dynamische Gesellschaften und die müssen Wandel verarbeiten, die müssen Veränderungen verarbeiten, die auch nicht immer nur zum Positiven sich vollziehen und die auf jeden Fall auch immer wieder Verlierer produzieren. Und die Frage ist, wie Gesellschaften damit umgehen. Und ich finde, dass Konservative eigentlich von der Art und Weise, wie sie ganz grundsätzlich aufgestellt sind, ganz gute Kandidaten sind, um zu dieser Verarbeitung beizutragen und Narrative zu finden und auch Politiken zu finden, aber auch Narrative zu finden, um das verarbeitbar zu machen und zu sagen, Veränderung ist nicht rein bedrohlich, darf nicht nur als Gefahr kodiert werden, sondern es ist möglich, diese Veränderung in gewisser Weise zu absorbieren, zu verarbeiten, mit Verweis möglicherweise auf unsere Wurzeln, auf unsere Vergangenheit und so weiter, auf Gemeinsinn und was man dann alles noch von konservativer Seite beschwören kann. Aber die können meiner Ansicht nach, wie gesagt, eine sehr wichtige Rolle spielen, gerade in Zeiten wie unseren, wo sich die Krisen aneinander reihen. Und das ist eigentlich ein Terrain, auf dem Konservative in meiner, also vielleicht zu idealisierten Lesart oder so irgendwas, aber eigentlich über die Möglichkeiten verfügen, das eigentlich ganz gut zu verhandeln, eben auf eine, also in gewisser Weise auch für die Gesellschaft mit zu verhandeln. Also einfach deshalb, weil man ihnen auch selbst abnimmt, dass sie selbst also keine Progressiven unbedingt sind und ihnen nicht unbedingt an diesem Wandel gelegen ist, aber sie eben eine Umgangsweise dafür suchen und das eben in gewisser Weise eben auch für eine Gesellschaft leisten können und diese Arbeit und eben dadurch dann auch für bestimmte Entwicklungen für Akzeptanz zumindest sorgen können. Und das können Parteien aus dem, was weiß ich, linksgrünen Spektrum nicht in gleicher Weise.
Also das heißt, gesellschaftlichen Fortschritt quasi so lange zu begleiten und vielleicht auch ein bisschen auszuzögern, bis er mehrheitsfähig geworden ist.
Genau, also da kann man alles möglich machen und manchmal geht es eben tatsächlich ein bisschen ums Hinauszögern, gibt auch andere Techniken und so. Und es kann nicht nur das Hinauszögern sein wahrscheinlich, aber das gehört auch dazu.
Würdest du sagen, also als Beispiel wird ja immer die Weimarer Republik herangezogen, die eben keine demokratische Rechte hatte, die auf dem Boden der republikanischen Grundordnung stand. Würdest du sagen, dass ab dem Moment, wo die rechte Mitte kippt oder so geschwächt wird, dass sie nicht mehr wirklich politisch relevant ist, dass das der gefährlichste Punkt ist für den Fortbestand einer Demokratie?
Ja, in meiner Lesart schon, ja. Also es gibt
also dass halt nur Linke und Liberale alleine den Staat nicht tragen können?
Ja, es ist auf jeden Fall, also es gibt Konstellationen, in denen möglicherweise das linksliberale Spektrum so hegemonial ist und so stark ist, dass es möglich ist. Aber ich finde eigentlich, die überwiegende Konstellation ist eigentlich so, dass das schwer zu leisten ist irgendwie, weil diese Kräfte typischerweise nicht so stark sind in Gesellschaften. Da mag es manchmal Beispiele dafür geben, aber ich finde schon, der Normalfall ist so, dass man ein Mindestmaß an Kooperation und Commitment auch sozusagen der Konservativen zu einer liberalen Demokratie, was das genau dann beinhaltet, muss man länger darüber sprechen. Aber man braucht das eigentlich, um sie aufrechtzuerhalten, würde ich schon sagen.
In deinem Buch Mitte rechts analysierst du ja konservative Parteien in Italien, Frankreich und Großbritannien mit dem Ergebnis, dass die bürgerliche Mitte eigentlich überall unter Druck ist. In Frankreich werden die Republikaner zwischen den Zentristen von Macron und den Rechten von Le Pen zerrieben. In Italien sind die Fratelli d'Italia schon lange die dominante Kraft im rechten Spektrum. Und in UK sind die Tories nach 14 Jahren Regierung einfach total ausgezehrt. Warum hält sich die Union in Deutschland noch vergleichsweise gut, wenn man in den europäischen Vergleich schaut?
Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Da muss man wirklich relativ lange drüber reden. Ich versuche das aber mal kurz zu machen. Und ich habe also auch keine, ich bin mir nicht sicher, ob das eine richtig überzeugende Antwort ist. Weil es schon eine total spannende Frage ist, weil die CDU, CSU, das ist schon wirklich eine eine Sonderstellung, muss man mittlerweile sagen, im europäischen Panorama und auch darüber hinaus. Es gibt wenig vergleichbar. Es gibt so ein paar Länder in Europa, Griechenland zum Beispiel hat eine ziemlich starke konservative Partei wieder. Aber wie gesagt, also es ist eine große Ausnahme. Ein Faktor, den ich aber hier nur andeuten kann, und das ist echt nur eine Hypothese auch, aber ich will es kurz reinwerfen zumindest. Ein Faktor ist schon, was ich gerade gesagt habe, es ist eben die Union, besteht aus CDU und CSU. Und ich finde schon, dass es was, es hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass man hier eben diese beiden Parteien zusammengefasst hat, wo die CSU so ein bisschen das Spielbein ist für die CDU und die nach rechts außen ausgreifen kann, aber auch so soziale Themen auf eine andere Art und Weise bespielen kann, wie es die CDU allein nicht kann. Und die CSU kann natürlich auch zu einem Riesenproblem werden für die CDU, wie wir wissen aus den letzten Jahren insbesondere. Aber in gewisser Weise ist diese Doppelaufstellung, das ist ein Faktor in dieser ganzen Geschichte, den ich nicht genau benennen kann im Moment, aber ich will es auf jeden Fall mal kurz erwähnt haben. Der andere Punkt ist der, wenn man jetzt einfach vergleicht tatsächlich, ja, wenn man die letzten 20 Jahre vergleicht, einfach in Deutschland und dann in Großbritannien, Italien oder Frankreich, man stellt einfach fest, die unglaubliche Kontinuität in dieser Zeit, also was man einfach als Ära Merkel bezeichnen kann, die dafür gesorgt hat, dass es nicht zu den gleichen Radikalisierungsspiralen kam im deutschen Konservatismus im Vergleich zu dem, was man in anderen Ländern gesehen hat, beispielsweise Frankreich, wo man immer stärkere Radikalisierungen eben verzeichnen kann über Zeit, auch dadurch, dass es Oppositionszeiten gibt und so weiter, die sind in Deutschland relativ kurz. Personelle Kontinuität gibt es hier auch. Und wie gesagt, man ist die ganze Zeit an der Macht und ist die ganze Zeit dann eben auch noch mit einer Sozialdemokratie oder die längste Zeit mit denen zusammen. Auch das führt zu einer gewissen Mäßigung. Und dann ist es einfach so, dass jetzt etwas kritischer gewendet, dass meiner Ansicht nach die CDU immer noch von einem oder die Union von einem Nimbus lebt aus jener Zeit. Nämlich, dass Probleme gelöst werden, ohne dass der Bevölkerung in größerem Maße irgendwas abverlangt wird. Also der Klassiker ist die Eurozonenkrise, wo halb Europa Kopf steht, aber das irgendwie an Deutschland beinahe vorbeizugehen scheint. Und ich, mein Verdacht ist aber, ja, und oder die Befürchtung wäre, dass eigentlich dieser Nimbus, ja, von dem meiner Ansicht nach immer noch die Union zehrt, das waren doch eigentlich ganz gute Jahre unter Merkel, ne? Und uns ging es doch ganz gut und es gab keine größeren Probleme, dass der eigentlich erkauft worden ist durch eine Politik, die eigentlich zutiefst unkonservativ ist, weil sie eigentlich komplett vom Bestand gelebt hat. Also und in gewisser Weise, also man kann es ja jetzt irgendwie mittlerweile an der Energiepolitik gut festmachen, ja. Also und in gewisser Weise auch Entwicklungen wirklich dramatisch verschleppt hat eben, ne? Und sich eigentlich nicht darum gekümmert hat, wie soll denn eigentlich unser Leben in 10, 20 Jahren aussehen? Wie kann man denn da leben? Sondern eigentlich, also wirklich so ganz klassisch vom Bestand gelebt hat. Und man kann es ja an der berühmt-berüchtigten Schuldenbremse und auch an der schwarzen Null festmachen. Also ich meine, wenn man 2014 bis 2019 einfach regelmäßig öffentliche Investitionen auf Schulden finanziert hätte und die durchgeführt hätte, dann würden wir heute natürlich wesentlich besser dastehen, zu wesentlich geringeren Kosten. Also Deutschland konnte sich damals also zum Nulltarif und noch besser verschulden eben. Es wäre einfach sehr vernünftig gewesen, das zu machen. Und das hat man aber nicht gemacht, wie gesagt, und will das jetzt auch nicht länger ausführen, aber meine Antwort ist in gewisser Weise, dass man sich so Nimbus erkauft hat eigentlich, von dem meiner Ansicht nach die Union jetzt bis zu dieser letzten Wahl gezehrt hat, nämlich dass die schon irgendwie hinkriegen, weil man das ihnen eben nach wie vor so zuspricht eben. Und jetzt muss man sehen, ob man diesen Nimbus eben dann auch wirklich bestätigen kann, sagen wir es mal so.
Siehst du denn die Gefahr, du hast ja gerade schon die Alternative an die Wand gemalt, die jetzt einfach genau wie in den anderen europäischen Ländern auch da ist und wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr weggehen wird, die Alternative, dass die Union dauerhaft von der AfD unter Druck gesetzt wird und eventuell in den nächsten Jahren gar in einer Umfrage oder mehreren überholt werden können, wie es Alice Weidel ja schon nach der Wahl angekündigt hat?
Also ich würde es nicht ausschließen, dass es also auf jeden Fall so auf Länderebene, da wird es auf jeden Fall Umfragen geben, Also wo die AfD vorne ist, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also es würde mich jetzt vielleicht sogar überraschen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, das muss man schon das ganz nüchtern betrachten, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich sehe es auf Bundesebene jetzt noch nicht unbedingt. Also es ist natürlich alles möglich, es sind sehr volatile Zeiten, aber da sehe ich es eigentlich noch nicht. Und ich sehe auch nach wie vor nicht, weil das ja eine Frage immer ist, die sich damit verbindet. Ich sehe auch nicht, dass es auf der Bundesebene eine tatsächliche Zusammenarbeit zwischen Union und AfD geben wird. Man kann das auf Länderebene meiner Ansicht nach nicht ausschließen, weil natürlich auch Landesverbände auch eine gewisse Autonomie haben. Aber wenn das passieren würde, dann wäre das meiner Ansicht nach also ziemlich katastrophal für eine Bundes-CDU. Das würde die vermutlich zerreißen, muss man auch sagen, oder auf jeden Fall vor eine ziemlich massive Zerreißprobe stellen. Aber ich würde es mal so sagen, also es muss natürlich schon erkennbar sein, dass es der aktuellen Bundesregierung gelingt, in ein paar Bereichen Akzente zu setzen, wo Leute in 4 Jahren sagen, geht's mir eigentlich heute besser als vor 4 Jahren? Die ganz klassische Frage, die ja oftmals so gestellt wird. Und da muss schon irgendwas auf der Habenseite stehen, ja, weil sonst ist es schwer, natürlich so eine Daueropposition, die sich eben auch nie in der Regierung beweisen muss, da die ganze Zeit dagegen zu halten. Ich bin jetzt irgendwie gar nicht so wahnsinnig pessimistisch irgendwie, was das angeht. Aber ich sehe auch nicht, dass die AfD jetzt in naher Zukunft in der Versenkung verschwindet oder sowas. Das glaube ich auch nicht.
Wir haben jetzt schon sehr viel über den Konservatismus bei der Union gesprochen. Siehst du auch konservative Elemente in der AfD? Würdest du sie dem politischen Konservatismus zuordnen? Oder ist es vom Wesen her eine komplett andere politische Formation?
Ich würde sagen, das ist wirklich eine andere Formation. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man versucht, das auseinanderzuhalten oder auch die Übereinstimmungen oder die Schnittmengen zu sehen. Also man kann natürlich sicherlich, es gibt irgendwelche Politikbereiche, wo AfD und CDU Schnittmengen haben. Also man muss einfach auch deutlich sagen, dass die Union natürlich migrationspolitisch beispielsweise näher an die AfD herangerückt ist. Also im Laufe des letzten Wahlkampfes muss man einfach so festhalten. Und es gibt in der Energiepolitik Dinge, auf die man sich vermutlich einigen kann. Ja, also ich glaube, Atomkraftwerke sind auf beiden Seiten also akzeptable, wenn nicht gar wünschenswerte Beiträge zur Energiesicherheit oder als Brückentechnologien oder was auch immer. Aber ich halte es eigentlich für entscheidend, dass das Politikverständnis zwischen den beiden Parteien ein komplett unterschiedliches ist. Und ich würde deswegen eben auch der AfD das Konservativsein eigentlich absprechen wollen, weil der bewahrende Impuls meiner Ansicht nach bei der AfD nicht vorhanden ist. Ich kann ihn jedenfalls nicht erkennen. Denn da scheint mir doch, also der disruptive Impuls, der vorherrschende zu sein, der sagt, hier ist eigentlich alles dermaßen korrumpiert und deformiert in dieser Gesellschaft, in unserer Kultur und in diesem politischen System eben auch, dass man erstmal wirklich all das überwinden muss. Ja, also das sind dann so Vorstellungen von Dekadenz, die man da, glaube ich, auch vertritt, wo man sagt, das ist eigentlich nicht mehr zu retten. Also was soll man da dran bewahren eigentlich? Sondern jetzt geht es erstmal drum, um es zugespitzt zu formulieren, Dinge zu zerstören eben. Und dann kann man neue Dinge aufbauen, die möglicherweise dann eben auch, also von der Ausrichtung her, ultrakonservativ sind. Aber zu Beginn steht erstmal der Impuls, dass das hier nicht mehr zu bewahren ist. Und das macht sie meiner Ansicht nach zu einer unkonservativen Kraft, würde ich sagen. Selbst wenn man sagt, wir wollen eigentlich eine Familienpolitik wie aus den 50er Jahren.
Es heißt so, das sind eigentlich so eine Mischung aus reaktionären und revolutionären Elementen, wie du es gerade beschrieben hast, oder?
Ja, würde ich sagen.
Okay, das ist spannend. Noch kein Buch geschrieben hast du über die große konservative Partei in den USA, die Republikaner, die wir uns jetzt vielleicht auch mal kurz anschauen und die sich ja in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich 10 Jahren seit den Primaries von Trump, ich glaube, das kann man schon so sagen, von einer Mitte-Rechts- zu einer Rechtsaußenpartei gewandelt haben. Also die MAGA-Bewegung oder der MAGA-Flügel hat ja mehr oder weniger die ganze Partei übernommen. Wie ist deine Einschätzung des Konservatismus oder des Standes des Konservatismus in den USA?
Ja, sieht schlecht aus. Kann man relativ kurz zusammenfassen. Und ich glaube, da ist es wichtig, also was mir wichtig wäre, also es gibt ja zwei Lesarten, wie das passiert. Also es gibt einmal die Lesart, irgendwann ist irgendwie halt Donald Trump über diese Partei gekommen und hat sie halt massiv deformiert und radikalisiert und so. Das ist nicht meine Sichtart, also oder meine Sichtweise. Ich würde schon sagen, dass es nur möglich war für Donald Trump, das zu schaffen, also was er auf jeden Fall geschafft hat. Aber also dem geht natürlich eine lange Zeit voraus, wo sich Kräfte gebildet haben und sich was zusammengebaut hat bei den Republikanern, die das erst möglich gemacht haben. Ja, und ich will dann nur so 2, 3 Punkte nennen, also auf dem Weg dahin. Ja, wenn man es an irgendwas festmachen wollte, so ein bisschen plakativ, dann wären solche Momente wie als John McCain Sarah Palin als Running Mate damals gewählt hat. 2008 war das gegen Barack Obama und Sarah Palin damals schon eben also ja, nicht der Gipfel der Seriosität in ihrem Auftreten und in ihren Positionen. Und dann ist es natürlich die Tea Party Bewegung, die eine immense Rolle bei dieser Radikalisierung gespielt hat, die mit ihrem Anliegen irgendwann dann auch wieder in der Versenkung verschwunden sind, aber es geschafft hat, eben so viel Druck auszuüben auf die Besetzung der Republikanischen Partei und eben den Leuten, die in den Kongress kommen, die in den Primaries eben dann Kandidaten aufgestellt haben, die noch härter gegen Abtreibung waren und noch härter für Schuldenobergrenzen und so weiter waren, die es geschafft haben, diesen Caucus im Kongress eben, also massiv zu radikalisieren, vor allem im Repräsentantenhaus, und also diverse Speaker of the House ja irgendwie dann auch gestürzt haben, Eric Boehner beispielsweise. Und das ist die Vorgeschichte, ja. Man kann es noch weiter zurück verfolgen, bis zu Newt Gingrich oder sowas in den 90er Jahren. Aber das ist die Vorgeschichte dieser Radikalisierung, die es erst möglich macht, dass Trump dann in gewisser Weise diese ganze Organisation kapern kann. Und eben, das muss man schon sagen, also das ist dann schon nochmal qualitativ was anderes, die Art und Weise, was für eine persönliche Machtstellung er eben auch mittlerweile gegenüber dieser Partei erlangt hat. Also man muss da, also jetzt politikwissenschaftlich so ein bisschen, muss man so ein bisschen von Patrimonialherrschaft sprechen. Also wie ein Gutsherr eigentlich oder wie ein Patron oder sowas herrscht er eigentlich über diese Partei. Also das kennt man von Silvio Berlusconi beispielsweise in Italien, kennt man auch von ein paar anderen Figuren. Aber das war nicht das Verhältnis der Partei zu Ronald Reagan oder auch zu George W. Bush oder sowas. Das ist hier schon nochmal was anderes eben, ne? Und welche Rolle auch die Familie spielt und eben einfach wirklich persönliche Abneigungen und Zuneigungen und auch die Bereitschaft eben, den Staat zu mobilisieren, um irgendwelchen Vergeltungsfantasien irgendwie nachzugehen oder sonst irgendwas. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und dementsprechend, ich würde eben sagen, also es gibt einen intellektuellen Konservatismus natürlich in den USA nach wie vor. Aber auf der Ebene des politisch organisierten Konservatismus sieht es sehr düster aus, würde ich sagen. Also weil man tut sich schwer, glaube ich, in der Republikanischen Partei Leute zu finden, die jetzt noch für irgendwelche konservativen Prinzipien oder sowas aufstehen würden, wenn sie damit bei Donald Trump bekommt gerade fallen. So ist es.
Wie siehst du die langfristige Entwicklung? Also wir haben ja gerade schon besprochen, dass eigentlich ein politisches System auf einem Bein dem Linksliberalen nicht stehen kann. Zumal man jetzt auch nicht weiß, in welche Richtung sich die Demokraten bewegen, ob sie quasi die Lücke in der Mitte suchen oder ob sie sich eventuell auch, wenn man nach New York schaut beispielsweise, stärker nach links bewegen. Wie siehst du die Statik des politischen Systems in den USA? Siehst du eine Chance, dass das Zwei-Parteien-System aufbricht? Es muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die Musk-Partei sein, die sich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht im konservativen Spektrum ansiedeln würde, aber siehst du da Möglichkeiten der Entwicklung?
Also das ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Ich halte es aber schon für also ein sehr fragiles System mittlerweile. Also das natürlich auch schon vorher, also man muss es so umsagen, also wir dürfen jetzt irgendwie nicht so tun, als wäre eben bis 2016 dieses System oder hätte so gut funktioniert oder sowas. Also ich will sagen, wirklich sagen, die Pathologien des politischen Systems in den USA, die sind schon vorher sehr stark ausgeprägt. Und auch diese Pathologien irgendwie sind eine Vorbedingung für den Aufstieg von Donald Trump, meiner Ansicht nach. Also ein Senat voll mit ewig wiedergewählten Millionären und so weiter. Das ist alles höchst problematisch, meiner Ansicht nach. Das Geld, das ganze Geld, das da eine Rolle spielt. Und von daher glaube ich schon irgendwie, dass das mittlerweile in gewisser Weise ein fragiles System geworden ist, das natürlich auch die ganze Zeit in seinen institutionellen Normen jetzt massiv unterminiert wird durch die Wirkungsweise von Trump und eben auch der Macht, die er vom Supreme Court beispielsweise zugesprochen kriegt. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, also dass wir da volatilen Zeiten entgegengehen. Also und das mit dem Aufbrechen des Zwei-Parteien-Systems, ich sehe es noch nicht. Also man hat ja immer mal darüber gesprochen, dass sowas passieren kann. Also es gibt andere Kontexte, wo ich sagen würde, Großbritannien beispielsweise, da bricht es wirklich auf, meiner Ansicht nach. Also ich glaube, das ist ja ein ziemlich stabiles 2-2,5-Parteien-System gewesen. Das ist aber aufbrechend, das würde ich schon sehen. In den USA ist es, glaube ich, noch komplizierter eigentlich dieses Duopol tatsächlich aufzubrechen. Der letzte, der richtig nahe dran war, war, glaube ich, Ross Perot, der in dem Zusammenhang halt irgendwie auch eine interessante Figur ist irgendwie, weil also ja auch manchmal so in den libertären Kosmos so ein bisschen eingeordnet wird, wie es bei Elon Musk möglicherweise auch wäre. Aber das sind hohe Hürden einfach, das muss man sagen, das sind hohe Hürden für so eine dritte Partei. Aber was die natürlich machen kann, und das ist ja historisch die Rolle eigentlich immer von diesen dritten Parteien gewesen, ist halt, dass sie irgendeiner von den zwei Parteien halt genug Stimmen streitig machen oder wegnehmen, sodass die andere Partei dann gewinnt. Das würde schlecht für die GOP in dem Fall aussehen, müsste man sagen.
Das scheint ja auch so ein bisschen der heimliche Plan von Elon Musk zu sein, Trump da einfach zu schaden und aber größtmögliche Zerstörung innerhalb der GOP anzurichten. Und der Grund dafür ist die Big Beautiful Bill, die Donald Trump letzte Woche unterzeichnet hat. Wir haben ja gerade schon über Neoliberalismus gesprochen. Das ist natürlich Neoliberalismus pur. Steuersenkung für Unternehmer und Erben verbunden mit harten Einschnitten, sozialen Einschnitten, Abschaffung von Medicaid, der Gesundheitsversorgung oder der minimalen Gesundheitsversorgung für die sozial Schwachen, ist der Konservatismus oder jetzt Postkonservatismus der Republikaner in den USA immer schon stärker mit dem Neoliberalismus verbunden gewesen als beispielsweise in Deutschland?
Das glaube ich schon. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Also es hat was damit zu tun, dass die christdemokratische Tradition, also die ja hier einfach eine große Rolle spielt, darüber, wie Konservatismus praktisch ausbuchstabiert wird, da ist natürlich immer so ein mäßigendes Element im Spiel gewesen. Da gibt es so ganz kleines bisschen Vorbehalte eben auch gegenüber so einem ganz unregulierten Kapitalismus oder gab es auf jeden Fall ziemlich lange. Und diese Vorbehalte hat man also so in den USA, glaube ich, also in den 70er, 80er Jahren nicht in der gleichen Weise. Deswegen, also es ist ein Grund, warum es da Ronald Reagan gibt und hier Helmut Kohl. Also es gibt natürlich noch eine Reihe anderer Gründe. Aber das stimmt schon. Also da ist es eine eindeutigere Kodierung, glaube ich, die man so auch bei den Tories in Großbritannien sieht. Der angloamerikanische Konservatismus, wie gesagt, dem fehlt so ein bisschen dieses christdemokratische Element. Und so ist man auch eher auf der Seite von so einem etwas, sagen wir mal, rustikaleren Kapitalismusverständnis und einer stärkeren individualistischen Ausformung, die man da findet. Naja, und es ist jetzt schon bemerkenswert natürlich, also mit dieser Big Beautiful Bill, man tut sich schwer, irgendwie das so zu übernehmen, irgendwie den Begriff. Aber wenn man sich das anguckt, da sind Kürzungen im Sozialstaatsbereich, die jemand wie Reagan nie geschafft hat, muss man festhalten. Also natürlich hat man damals versucht, auch die Axt an den Sozialstaat zu legen. Und natürlich ist da gekürzt worden und so weiter. Und natürlich hat das soziale Ungleichheit erhöht und so. Das ist alles ganz gut belegt. Aber es ist halt auch ganz gut belegt, wie resilient eigentlich dieser Sozialstaat damals war. Und gerade in bestimmten Bereichen, also Social Security, Medicare, Medicaid, das sind die großen Programme, wo echt viel Geld einfach auch drin steckt eben. Ne? Aber da hat man nicht so richtig sich dran gewagt oder hat es auf jeden Fall nicht durchgezogen gekriegt. Und dann hat man dann eher bei anderen Programmen gespart, die, wie gesagt, irgendwie viele arme Haushalte auch damals denen sehr geschadet haben. Aber da ist nicht viel Einsparpotenzial. Und jetzt mit Medicaid, das ist schon eine andere Größenordnung, was wir da sehen. Und gleichzeitig ist es natürlich in der Kontinuität all dessen, was wir spätestens seit Ronald Reagan kennen, eben einfach Trickle-Down Economics. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute wirklich noch behauptet wird irgendwie, dass dann wirklich so der zusätzliche Wohlstand der Reichen dann eben halt eben auch wirklich dann bei den Armen irgendwann ankommt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch als Bemäntelung benutzt irgendwie, aber...
Ich glaube, bei Steuersenkungen für Unternehmen wird das ja schon noch bemüht, ne? Dass dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das ist ja eigentlich der klassische ordoliberale Duktus, der auch vom Wirtschaftsflügel der CDU vorgetragen wird.
Genau, aber ich meine, klar, also viele dieser Steuererleichterungen gehen natürlich an superreiche Individuen und da profitieren jetzt nicht unbedingt die Unternehmen davon. Und wie gesagt, das hat man ja seit Ronald Reagan irgendwie. Und die ersten Steuersenkungen in Trumps ersten Term, die dadurch jetzt ja permanent gemacht werden, also das sind ja die Kosten, die entstehen. Ne? Es ist einfach nur, damit diese Steuersenkungen nicht wieder aufgehoben werden, sondern permanent gemacht werden. Und diese erste Steuerreform als einer der Outside Consultants, also einer der Berater, war damals sogar Arthur Laffer, der wiederum derjenige war, der Ronald Reagan damals überzeugt hat davon, dass manchmal Steuersenkungen sich eben auch selbst finanzieren können. Ja. Umstrittene Theorie.
Trotzdem, glaube ich, lehnt man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, selbst mit einer CDU, die ja auf dem Leipziger Parteitag 2003 dann doch schon mit neoliberalen Ideen geflirtet hat, selbst mit einer CDU in Regierungsverantwortung, die ja dann natürlich auch immer durch einen Koalitionspartner gebunden ist, wären so Einschnitte in den Sozialstaat in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich, oder? Also auch von CDU-seitig nicht möglich.
Kann ich mir auch schwer vorstellen. Also weil man da auch ein bisschen so gebranntes Kind ist irgendwie, also weil die natürlich damals 2005 auf einmal schon beinahe ihre Fälle haben davon schwimmen sehen, irgendwie was dann eben hieß, CDU, Partei der sozialen Kälte und so weiter. Und so diese Lektion hat man ziemlich gut verinnerlicht, aber ich würde auch sagen, jetzt nicht nur aus rein taktischen Beweggründen steht das so nicht auf der Agenda von CDU, CSU. Und da muss man auch sagen, ich glaube, da wäre die CSU diejenigen, die noch also stärker intern opponieren würden, glaube ich. Also,
weil da die christlich-soziale Wurzel noch stärker ist.
Naja, und ich meine, und die haben natürlich auch, also die CSU, man kann viel so sagen, aber da gibt es ein paar Leute, die ein ganz gutes Gespür dafür haben, worüber man sich bei der Bild-Zeitung aufregt und worüber man sich in bestimmten gesellschaftlichen Milieus aufregt und wie da so die Befindlichkeiten sind. Und das kann man da, glaube ich, ganz gut lesen. Und ich glaube, man sehe da das Empörungspotenzial. Also wie es damals eben 2003 war irgendwie, als Horst Seehofer gesagt hat, Pro-Kopf-Pauschale in der Krankenversicherung, das geht gar nicht irgendwie. Und ich meine, er war ja einer der entschiedensten Gegner in mancher dieser Reformen.
Jetzt haben wir in Deutschland natürlich eine Situation, oder wir hatten jahrzehntelang eine FDP, die das neoliberale Element häufig dann auch in Regierungen mit der Union abgedeckt hat, was vielleicht auch die Union selbst ein bisschen diszipliniert hat, im Sinne von, dass sie dann die soziale Seite abdecken musste, Beispiel Norbert Blüm unter Kohl, das war eine durchgängig schwarz-gelbe Regierung. Jetzt fällt die FDP natürlich vorerst aus als parlamentarische Kraft. Wir wissen nicht für wie lange, möglicherweise für längere Zeit oder für immer. Könnte das bei der Union vielleicht ein Erstarken oder ein weiteres Erstarken der Mittelstandsunion oder des Wirtschaftsflügels führen?
Also das sehe ich schon so. Ich finde, das hat sich schon vollzogen eigentlich. Also weil auch das Grundsatzprogramm unter Willmanns Vorsitz erarbeitet, das atmet schon auch einen sehr freiheitlichen Geist, würde ich mal sagen. Ich meine, wie gesagt, Friedrich Merz, Carsten Linnemann, auch hier in Spahn, das sind Leute, die man schon so in ein neoliberales Spektrum, finde ich, einordnen kann. Also ich will den Begriff gar nicht so despektierlich verwenden oder sowas, aber die haben schon sehr marktwirtschaftliche Vorstellungen, sagen wir es mal so. Und da ist wenig vom Geist des Arbeitnehmerflügels zu spüren, das CDA, den es immer noch gibt, aber wie gesagt, der eben einfach keine große Rolle mehr spielt. Und ich habe das schon so wahrgenommen, eben, dass man auch ein Stück weit versucht, diese Milieus, die so zwischen FDP und Union irgendwo positioniert sind, dass man versucht, die anzusprechen. Ich habe es auch zur Kenntnis genommen, irgendwie, dass es gab ja eine Äußerung auch von Merz, der ja gesagt hat, irgendwie, also jedes Prozent für die FDP ist, glaube ich, eins zu viel oder so irgendwas. Genau, und ich meine, da sieht man schon, dass da auch die Idee ist, irgendwie, dass man da ein Stück weit die aktuelle Konkursmasse der FDP übernehmen kann. Und deswegen muss er aber dann natürlich auch irgendwie, also bis zum Schluss eben das Bekenntnis zur Schuldenbremse bleiben, weil wenn sie das nicht gemacht hätten, dann kannst du die Konkursmasse nicht übernehmen.
Das stimmt, du hast gerade schon Carsten Lindemann angesprochen. Er hat natürlich eine besondere Rolle, weil er wahrscheinlich im Gegensatz zu Merz und Spahn, die sich ja jetzt als deutlich geschmeidiger erwiesen haben, wahrscheinlich einer der wenigen wirklichen Überzeugungstäter im Team Merz ist, der dann auch konsequenterweise kein Ministeramt übernommen hat, weil halt das, was im Koalitionsvertrag unter Wirtschaftswende verkauft wurde, ihm nicht gereicht hat, um das überzeugend mitzutragen. Steht er vielleicht als einer der wenigen für eine programmatische CDU oder anders gefragt, hatte er in einer pragmatischen CDU von Anfang an eigentlich keine Chance mit seinem programmatischen Aufschlag?
Also da wäre ich mir nicht so sicher. Also Carsten Lindemann hat sicherlich ein paar starke Vorstellungen, also was jetzt Bürgergeld und so weiter rangeht. Aber meiner Ansicht nach kann man jetzt nicht sagen, dass er so eine wirklich große Vision für eine Unionsagenda hat. Der ist meiner Ansicht nach, also deswegen hätte es mich sehr interessiert, ehrlich gesagt, wie er sich schlägt in einem Ministerium. Das ist jemand, der eigentlich in der Praxis zu Hause ist, in meiner Lesart. Also ich kann da auch falsch liegen, aber es ist jemand, den ich auch so wahrgenommen habe. Und deswegen habe ich mich auch immer gefragt, warum er das Grundsatzprogramm macht. Also der eigentlich immer so einen Drang hat eigentlich zum Handeln irgendwie und der ja auch gerne immer mal sagt, irgendwie erstmal machen und so. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er insofern ganz gut in die CDU also da reinpasst, als er eben auch praktische, vielleicht auch pragmatische Typ ist. Und also ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, geradezu, kann man vielleicht schon so sagen irgendwie, dass er sich da mal hinstellt und zeigt, was er machen kann mit so einem Wirtschaftsministerium. Aber genau, also wie du schon gesagt hast, die Gegebenheiten waren dann so, dass man vielleicht auch rationalerweise sagt, da will ich mich nicht verbrennen lassen eben. Ne? Also weil genau, also er wäre dann im Wort gestanden und wenn man entsprechende Kompetenzen dann nicht hat und so weiter, dann ist man halt von vornherein, steht man nicht so gut da.
Wollen wir schon zum Abschluss nochmal auf die Machtarithmetik im deutschen Parteiensystem schauen und überlegen, was in einer zukünftigen CDU oder in einer Post-März-CDU, in welche Richtung sich die Union da hinbewegen könnte, die Union jetzt als Ganzes gesehen. Es gibt da eigentlich zwei widerstrebende Visionen, wobei die eine natürlich nicht so offen genannt wird, aber die beiden Optionen sind da irgendwie, sag mal, der Hendrik-Wüst-Weg, der sicherlich Richtung Schwarz-Grün und einer liberaleren Union geht. Und der zweite Weg, ich würde es jetzt mal vorsichtig als den vielleicht Jens Spahn-Weg beschreiben, der dann vielleicht für eine vorsichtige Öffnung hin zur AfD und eine deutlich konservativere und auch neoliberalere CDU bedeuten würde. Wo siehst du den Wesenskern der Union eher? Und was glaubst du, wäre für eine langfristige Stabilität der Union der bessere Weg?
Also ich glaube eigentlich, dass die Möglichkeit der Hegemonie eher im Bereich Schwarz-Grün zu finden ist. Also der sieht im Moment nicht attraktiv aus, der Weg, muss man auch sagen. Also im Moment ist es, glaube ich, so die Idee irgendwie, also es ist eine Idee, glaube ich, die nicht viele Anhänger hat. Aber ich würde schon denken, dass es mittelfristig, und wenn man sich so anguckt, welche Milieus man da zusammenbringen kann und welche Allianzen da geschmiedet werden können, denke ich eigentlich, dass wenn die Union das Interesse hat, als Volkspartei weiter zu bestehen, das wissen wir nicht, ob das möglich ist. Auch das wäre jetzt schon beinahe eine Anomalie irgendwie in den heutigen Zeiten. Aber wenn man das machen will, dann muss man entsprechende Allianzen natürlich bilden. Ich glaube, dann ist das eigentlich die erfolgsträchtigere Option. Also weil eben immer noch mehr Milieus irgendwie dadurch verbunden und angesprochen werden können, als wenn man die Union weiter nach rechts rückt. Das ist auch eine Option. Wie gesagt, ich halte das nicht unbedingt für die erfolgsversprechendere, aber ich würde schon sagen, dass sie auf dem Tisch liegt und man kann sie schon mit diesen beiden Personen, glaube ich, in Verbindung bringen in gewisser Weise, diese beiden Optionen, die sich da darstellen. Es ist irgendwie zu früh, um darüber zu spekulieren, in welche Richtung das geht. Aber das sind schon beides reale Möglichkeiten, würde ich auch sagen. Also ich halte auch für Jens Spahn steht im Moment unter Druck und so, aber ich glaube eigentlich, dass der in einer Position ist, die strukturell recht gut ist, ja, um sich in Stellung zu bringen für all das, was nach März kommt. Irgendwie. Und dass er Fraktionsvorsitzender ist, natürlich schon ein Coup meiner Ansicht nach für ihn gewesen. Und das wird auch dafür sorgen, dass er jetzt nicht so leicht abserviert werden kann. Also ich glaube, das wäre, wenn er Minister geworden wäre, dann hätte der Druck viel stärker aufgebaut werden können. Ich meine, jetzt ist der wirklich eine Schlüsselstelle in dieser ganzen Aufstellung, ja, zwischen CDU und SPD und so weiter. Wenn Spahn jetzt zurücktreten würde als Fraktionsvorsitzender, das würde alles ganz schön durcheinander bringen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand das so richtig da will. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass er das überstehen wird, auch den ganzen Maskenskandal, man muss es schon Skandal nennen, finde ich eigentlich schon. Das Rennen ist ganz offen. Gleichzeitig ist jemand wie Henrik Wüst richtig gut aufgestellt auch, ja. Der ist in Nordrhein-Westfalen, hat wirklich sagenhafte Umfragewerte. Und das ist Nordrhein-Westfalen, ja. Also jeder, der in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident, wie man so schön sagt, das sagt man von Bayern natürlich auch irgendwie, aber von Nordrhein-Westfalen vielleicht noch eher, ist natürlich auch grundsätzlich als Kandidat, Kandidatin geeignet für Bundeskanzler.
Seit allerletzte Frage, weil du Markus Söder gerade schon durch die Blume angesprochen hast, siehst du ihn nochmal irgendeinen Shot haben oder glaubst du, sein Run aufs Kanzleramt ist vorbei?
Es gibt die berühmte Formulierung, ich weiß gar nicht, von wem sie ist, irgendwie, wo es so heißt, man versucht die ganze Zeit Hegel, weißt du, so Philosophie und so weiter, aber man versucht die ganze Zeit Hegel und seinem Schatten zu entkommen, irgendwie, da denkt man, man hat es geschafft und kommt um die Ecke und dann steht einem Hegel gegenüber. Und irgendwie ist halt schon so, dass man also Markus Söder nicht abschreiben sollte, glaube ich. Also man kann sich das immer schon nochmal vorstellen. Und man muss es aber auch immer wieder sagen, jetzt ganz wertfrei, ja, also ob das jetzt meine Politik ist oder nicht, aber der ist natürlich schon auch ein politisches Talent, ja, und für unsere Zeiten hat er einige Fähigkeiten, also die schon sehr gewinnbringend sind, wie gesagt, ganz wertneutral gesprochen, aber ist jemand, wie gesagt, also der unter den gegebenen Bedingungen ja schon einiges reißen kann. Und von daher, nee, ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben. Also im Moment sehe ich noch nicht den Weg irgendwie, was da passieren könnte, aber abschreiben würde ich nicht.
Alles klar, behalten wir ihn im Auge. Danke dir, lieber Thomas, für deine Zeit, für deine Insights, für deine Analysen. Wir sprechen uns.
So machen wir es.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.